Stell dir mal kurz Folgendes vor. Du bist der FC Winterthur. Du hast in dieser Saison erst 5 von 36 Spielen gewonnen und dabei geschmeidige 94 Gegentore kassiert. Aber hey, alles halb so wild. Denn in dieser Super League darfst du dir tatsächlich noch immer Hoffnungen machen.
Geht's, ich weiß auch. Wir können mit selbst vertrauen und wir sind bereit.
Das ist die 342. Ausgabe der dritten Halbzeit. Dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Thomas Schifferle, Dominik Würme und Loris Brasser. Thomas, du warst am Samstagabend auf der Schützenwiese beim Sieg des FC Winterthur gegen Lausanne. Wie würdest du den Abend, das Spiel, die Stimmung danach in einem Wort beschreiben?
Meisterlich.
Das klingt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber okay, das lassen wir so stehen. Loris, du warst am Samstagabend im letzten Rund beim Derby zwischen dem FCZ und GC. GC hat verloren, es kommt morgen gegen Winterthur zum Vorfinale um den Abstieg. Wie würdest du das Spiel, den Abend, die Stimmung rund ums Spiel mit einem Wort beschreiben?
Verängstigt. Auf der einen Seite meisterlich, auf der anderen jetzt eine zwei Wörter braucht.
Ne, verängstigt ist, soweit verängstigt, ich weiß, ein Wort.
Ja. Und, aber das ist über eine Seite.
Das habe ich mir gedacht. Ja. Mit meisterlich hat Thomas vermutlich auch nicht Lausanne gemeint, sondern Winterthur. Genau. Aber ist das die Stimmung, mit dem wir morgen am Dienstag in das Spiel gehen? Mit einem verängstigten GC, mit einem meisterlichen Winterthur? Sind das jetzt tatsächlich die Voraussetzungen?
Nein, es geht ja um die Atmosphäre. Also du hättest können meinen, sie seien Meister geworden. Das wollte ich damit ausdrücken. Also es ist phänomenal gewesen. Wir haben alle staunen, wie glücklich dass die Menschen oder wie schnell dass die Zuschauer glücklich zu machen sind. Und die Atmosphäre war einfach grossartig. Stefanos Cabino ist derart hingerissen, dass er also dieser Runde müssen abbrechen und brüllen in die Kabine. Ich weiß nicht, ob ich etwas in den Augen gehabt habe, aber also, er war einfach so überwältigend von den Gefühlen. Und Paite im Kasami ist dann also noch knapp mit Unterhosen hat es zurückgeschafft in die Kabine. Also, hättest du meinen, die heben den Meistertitel gewonnen dabei. Sie haben immer noch 4 Punkte Rückstand.
Ist das ein gutes Zeichen, wenn der Torhüter des FC Winterthur, obwohl man ist immer noch auf dem letzten Platz, es ist noch nichts entschieden, die Ehrenrunde mit Tränen abbrechen muss?
Also ich wollte ihm jetzt nichts unterstellen, aber es hat wirklich einfach so ausgesehen. Ja, wieso nicht? Hat jetzt genug Zeit bis zum Dienstagabend, um das alles wieder zu verdauen. Und er hat nach einer gewissen Delle, die er hatte, und auch im Match, wo ich das Gefühl hatte, er ist nicht mehr mit dem gleichen Herz dabei, ist er jetzt wieder voll dabei, genau im richtigen Moment und hat am Samstag wieder einen richtig guten Match gemacht. Und der wird bereit sein, morgens Abend. Also von dem muss man keine Angst haben. Für den muss man keine Angst haben.
Aber Loris, kann man behaupten, dass bei GC eigentlich das genaue Negativ dann passiert ist am Samstagabend nach der Niederlage gegen den FCZ?
Ja, total. Also wenn man von parat sein redet und allem drum und dran, der Trainereffekt vom neuen Trainer Peter Zeidler, ja, dann muss man, also ich bin nicht auf der Tribüne gesessen und habe mich gefragt, wie will GC ein Spiel gewinnen? Also, das kann man jetzt auch gegen Winterthur nicht vorstellen. Also sie können maximal unentschieden spielen, es würde ihnen schon reichen, aber ich glaube, auf das müssen sie rausarbeiten, weil ein Spiel gewinnen in dieser Verfassung scheint für mich irgendwie so weit weg.
Dominik, du warst weder auf der Schützenwiese noch im letzten Rund. Du guckst quasi von außen drauf und wir haben die Situation so ähnlich schon mal gehabt vor ein paar Wochen, als man eigentlich gedacht hat, okay, Winterthur ist in der besseren Verfassung, GC in der schwächeren. Und dann hat es trotzdem dann am Ende für GC gereicht auf der Schützenwiese. Wie guckst du jetzt von außen irgendwie auf die Verteilung, wenn es um das Spiel morgen geht?
Ja, mir denkt es enorm schwierig, da irgendwie so der zu und mir denkt, es ist ja noch spannend, oder? Basel hat ja, das mache ich fast auf Wiederholung, ich komme schon auf Basel, aber sie hat 5 Punkte Rückstand auf Sion und noch 2 Matches, und das sagt mir irgendwie unmöglich, oder? Das noch zu wenden, dass sie da irgendwie noch Europa-Cup-Hoffnungen haben können. Und bei Winterthur, in diesem Moment, gegen das GC, wo wirklich auch am Tommel ist. Und so, da irgendwie haltet man es wirklich nicht mehr für ausgeschlossen, oder? Und man hat vielleicht irgendwie auch noch das letzte Jahr irgendwie irgendwo im Hinterkopf, wo es ja auch so auf den letzten Zacken doch noch hat geklappt. Von dem her denke ich es mir schwierig, aber ich denke, es ist zwar eine langweilige Antwort, aber es ist morgen Abend schon alles möglich.
Es gibt einfach einen entscheidenden Unterschied. Es gibt kein direkt Duell Basel-Sion.
Das stimmt natürlich.
Oder ich meine, wenn jetzt GC nicht mehr gegen Winterthur spielt oder umgekehrt, dann wäre es wieder etwas anderes. Aber das Direktduell, das ist natürlich ganz entscheidend.
Thomas, wie oft hast du am Samstagabend Menschen davon reden hören, vom letzten Jahr, von der Entscheidung kurz vor Schluss? Ist es im Hinterkopf noch, ist es das, woran man jetzt gerne zurückdenkt? Oder?
Ja, das ist natürlich im Hinterkopf. Aber was entscheidend war an dem Samstag, meine, ist ja klar, da kommt das ganze Stadion mit über GC führt.
Laut Andrin Hunziker auch so ein bisschen der entscheidende Moment.
Nachher plötzlich auf der Gegentribüne merkst du, jetzt ist etwas passiert. Dann schaust du aufs Telefon und siehst 1-1 in Zürich. Und dann kommt, dann haben wir alle schon gewusst, es ist 2-1 und dann kommt der Speaker und gibt das offiziell noch bekannt, quasi Durchsage im Stadion 2-1 FCZ. Und du hast richtig gemerkt, wie da ein Ruck durchs ganze Stadion dann durchgeht und auch durch die Mannschaft durchgeht. Und ja, und der Andrin Hunziker, das ist ja ganz ein spezieller Spieler. Wenn der das Tempo hätte vom Nishan Burkhardt oder vom Fabian Rohner, dann wäre der natürlich, ich weiß nicht wo, aber nicht in Winterthur. Also ihm fehlt das Tempo, um wirklich eine gute Karriere, grosse Karriere zu machen. Aber was der krampft, das ist sensationell, wirklich. Weil gegen den Muanga zu spielen, das ist dann nicht so einfach. Und dann, wie der den Kopfball rein tut, das ist für mich ein sensationeller Kopfball. Wenn man das genau anschaut, wie der rein tut. Und das ist so sinnbildlich wie Winterthur. Einfach den Hunziker einfach nicht aufgeben. Er hat jetzt auch einen Teil in seinen Leistungen. Längere. Und jetzt ist er bereit für den entscheidenden Moment.
Aber Loris, zu der Szene, zu dem Tor von Andrin Hunziker gehört eben noch dazu. Er geht in den Zweikampf vorher und liegt eigentlich 3,5 Sekunden, bevor er das Tor macht, irgendwie auf dem Boden. Er hat aber irgendwie keine Lust, da liegen zu bleiben, um da rumzumotzen, steht auf und eigentlich direkt die nächste Aktion ist in das Tor. Ist auch irgendwie sinnbildlich dann für das, was Winterthur jetzt am Wochenende gezeigt hat.
Ja, es ist schon überraschend, wie die Stehaufmännchen eigentlich. Ich meine, weißt du, vor 6 Runden müssen sagen, es hat andere Teams gegeben, die einfach die Saison abgeschlossen hätten. Auch Vereine, die einfach von der Challenge League geredet hätten, von irgendeinem Umbau, wo man stattfinden muss. Drum und dran, aber irgendwie Winterthur, die glauben irgendwie auch fast schon ein bisschen, du denkst immer, sie sind total illusorisch, dass sie noch irgendwie, also das glauben, aber sie glauben daran, eben auch mit so einem Inbegriff von dem Hunziker, der auf dem Platz ackert, als hätte er irgendwie eben, als würde es um Leben und Tod gehen. Und das ist halt beim Winterthur, der Glaube ist um und darum spricht vieles für das Team auch gegen GC, weil GC...
Und genau das spricht eben für Winterthur, weil sie eigentlich schon weg waren. Sie sind ja wirklich weg gewesen. Ich kann mich an ein Interview erinnern von Patrick Kramer, ich glaube, es war nach der Niederlage in Genf, oder? Kann das sein? Und er ja völlig, er hat zwar noch gesagt, solange das rechnerisch noch möglich ist, probieren wir es, aber eigentlich hat er in dem Moment abgeschlossen mit der Superliga, hat sich darauf eingestellt, nächstes Jahr in die Challenge League müssen zu gehen. Oder? Und das plötzlich hast du noch einmal der Hoffnung, ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage als die GC hat.
Und fairerweise muss man auch sagen, die Würdigung für den FC Winterthur und der Abstiegstext liegt bei uns auch schon ein paar Tage bereit und ist eigentlich, der Einstieg muss noch ein bisschen angepasst werden, aber vielleicht kommt er scheint er dann am Ende doch nie, Thomas.
Es ist ein grossartiger Text eigentlich.
Das wäre auch der Text, der in deiner ganzen Karriere am wenigsten weh würde tun, wenn er dann irgendwie nicht würde erscheinen, oder?
Ja, es ist mir in meinem Alter relativ egal, ja.
Was gibt es eigentlich, kannst du sagen, gibt es den Text, wo am Schluss dann irgendwie hast du darauf gedacht, ach, schade, der wäre so, so, so gut gewesen und hätte nie können erscheinen. Gibt es den?
Nein. Es sind eigentlich alle erschienen, die hätten müssen erscheinen.
Ja, aber du hast doch sicher mal irgendetwas vorgeschrieben, oder?
Ja, selbstverständlich hast du immer wieder mal etwas vorgeschrieben. Gerade so, wenn das EM-WM-Final war, mit einem Siegerporträt, mit einem potenziellen, wo dann nicht erschienen ist. Also nicht das letzte Mal der EM-21, einen überragenden Text, selbstverständlich, nein. Einen Text über die Engländer geschrieben und die verlieren dann halt gegen die Italiener. Und dann sagst du, mache ich in Zukunft nicht mehr etwas vor. Schreiben, das bringt nichts.
Aber es wäre schon mal cool, so eine Textsammlung, die besten Texte, die nie erschienen sind. Ja. Das wird sich schon lohnen. Das machen wir. Wenn da draußen irgendjemand einen Verlag hat, zufällig und zuhört, und jederzeit, ja. tillmann.pauls@tamedia.ch. Aber Loris, wenn wir zurückkommen auf das Spiel jetzt morgen, GC gegen Winterthur, ist das was Cooles, dass es nochmal so ein Endspiel gibt um den Abstiegsplatz, um den Barrageplatz? Oder ist es auch irgendwie... Ich habe mit einem gesprochen, der in dem Fußball so ein bisschen drinsteckt und gesagt, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen das Spiel, das die Liga diese Saison verdient. Wenn man guckt, dass ein Club wie Winterthur mit 94 Gegentoren in der Saison immer noch die Chance hat, in der Liga zu bleiben.
Ja, total. Also es zeigt ja, wie schlecht auch beide Teams sind. Das ist ja eben mit Winterthur, wir haben mit 23 Punkten zwei Spiele vor Schluss bist du eigentlich abgestiegen. Jedem anderen Jahr bist du ganz klar weg vom Fenster gewesen. Und jetzt, wenn das GC ihnen immer noch erlaubt, dass man noch zurückkommt, ja, das sind sie einfach absolut selber die Schuld. Und ich weiss nicht, ob die Liga verdient hat. Ich meine, es ist ja ein grandioses Spiel, schlussendlich. Es ist ja ein Riesenspiel, es ist halt am Dienstagabend, ja. Aber ich meine, dass es noch um so viel geht, zwei Spiele vor Schluss, ich meine, also ich nehme es gern mit.
Aber es passt, Dominik, so ein bisschen in das Bild, was man von der Saison hat, wenn man guckt, wer im Cup-Finale steht, wie die Clubs also europäisch abgeschnitten haben, wer Meister, der Punkteschnitt generell. Also es passt auch schon ein bisschen da rein.
Ja, es passt auch, wenn man den Match gestern zwischen IB und Basel anschaut. Also ganz ehrlich, die zwei grossen Clubs. Also da bin ich mir dann schon Match auf einem ganz anderen Level gewöhnt gewesen. Und das habe ich gestern zumindest auch relativ erschreckend gefunden, ja.
Nein, es ist doch dramatisch, das Ganze, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das spricht ja im Prinzip gegen die absolut desolate Verfassung von GC. Das ist einmal der Haupt, das ist einmal der Ausgangspunkt. Und es hat ja einfach extrem viel mit GC, sodass Winterthur überhaupt noch die Möglichkeit hat, theoretische Möglichkeit hat, nach einer Saison mit so vielen Niederlagen, mit den wenigsten Siegen, mit den meisten Niederlagen, mit den weiten Abstand am meisten Gegengol, überhaupt noch eine Chance zu haben, in die Barrage zu kommen.
Ja, und wenn man so ein Karma-Ranking würde erstellen, wer jetzt so in den letzten Wochen noch irgendwie das gute Karma verdient hat, oder? Also da wäre ja sicher, würde Winterthur definitiv vor GC stehen. Winterthur, wie sieht das alles mit, ja, also sie haben natürlich extrem viele Fehler gemacht, also so will man sie nicht viel von dem freisprechen, aber wie sie damit sind umgegangen und wie sie jetzt die extrem schwere Saison irgendwie hinter sich bringen. Und dann vergleicht man, schaut man nach Zürich zu GC, aber auch zum FCZ. Wenn es Karma gibt, dann wird irgendwie Winterthur die Wende noch herbringen.
Ja, das ist völlig richtig. Sie gehen mit den eigenen Versäumnissen, mit den eigenen Fehlern, mit den vielen Fehlern, die sie gemacht haben, gehen sie wenigstens stilvoll um. Das muss man lassen. Und der Zuschauer geht vor allem mit dem Zeug stilvoll um. Aber es ist jetzt die dritte Chance, die sich Winterthur bietet in dieser Saison gegen GC. Und die ersten zwei haben es versemmelt, vor allem die zweite.
Ist nicht zweimal der Hunziker, also das eine Mal war ja das Goal vom Hunziker aberkannt und er, der noch GC trifft, oder?
Genau, das ist in der 88. Das ist ein halber Zentimeter von den Fersen im Offside. Der, wo er vom Goal wegläuft, wird es noch aufgrund vom VAR wird's annulliert. Und zwei Minuten später, in der Nachspielzeit, dann macht der Mucci das 1-0 für GC. Ja, und das andere ist natürlich dann auch, das ist 1-0 für GC. Und
2-2 haben sie noch.
Nein, aber weißt du, das sind die drei Matches, also das sind jetzt einfach die zwei, vor allem daheim, was versemmelt haben, meine ich. Und dann der zweite Match ist, sie gehen 1-1 in Rückstand, machen dann das 1-1, auch der Hunziker wird wieder annulliert, weil es ein Foul soll geben haben vorher, vom Arnold gegen den Frey. Ja, aber dort war grundsätzlich ein Problem, gerade in dem zweiten Spiel, sie sind nicht parat gewesen. GC war in einer lamentablen Verfassung, fünf Spiele vorher verloren, unter anderem 5-0 und 4-0 und so weiter. Und haben gnadenlos überforderten Trainer an der Seitenlinie gehabt, haben dann eigentlich schon wieder wollen ersetzt haben. Die ersten Telefone mit einem potenziellen neuen Trainer haben ja schon stattgefunden gehabt, nach zwei Matchen. Und dann ist Winterthur nicht parat in diesem Match. Und das ist jetzt wirklich die grosse Frage morgens Abend.
Aber siehst du Gründe, warum das jetzt anders sein könnte als beim letzten Mal? Oder ist dann, ich meine, die Drucksituation ist auch wieder erheblich groß?
Ja, klar, aber wenn du zu so einer Chance kommst, mit quasi die Jungfrau zum Kind, also ich meine, also wenn du jetzt nicht parat bist, wenn du jetzt nicht mit Selbstvertrauen auf den Platz gehst morgens Abend im Letziger und dann weiss ich also nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich wäre jetzt von der Argument zu der Erklärung her überfordert, zu sagen, warum es die morgen wieder so würde versagen wie im Heimspiel.
Loris, wie holt sich eigentlich GC in der aktuellen Situation so ein bisschen sowas wie Selbstvertrauen, wie Stärke, wie gute Gefühle in der Situation? Peter Zeitler, der neue Trainer, auch direkt das erste Spiel, so, wenn ich die richtig verstanden habe, eigentlich kein Effekt, überhaupt kein Effekt spürbar in dem Spiel. Wo kann man da irgendwo noch was herholen?
Ja, man, er spricht auch von Gesprächen, von gut zusprechenden Spielern. Man hat ja, also, ihm kann man ja kaum einen Vorwurf machen, der hat ja so wenig Zeit. Der hat ja am Montag, in der vergangenen Woche, angefangen, dann ein paar Trainingseinheiten, jetzt das Spiel, jetzt die englische Woche. Und dann, wenn sie ein paar Arsch gehen, die nächste englische Woche, dann hat jetzt in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich etwa ähnlich viele Trainingseinheiten wie Spiel. Und darum, auf dem Fußballerischen kannst du nur noch ein bisschen analysieren, was alles falsch gemacht hast, kurze Gespräche machen, aber sonst geht es alles nur um Emotionales, um irgendwie denen gut zusprechen.
Ich weiß auch nicht, ob das ein gutes Gefühl gibt, wenn man nochmal alle Fehler auflistet in der Kabine.
Das ist eine herzige Formulierung.
So funktioniert halt. Du musst halt die Fehler, die Fehler sind so offensichtlich und du musst sie halt anschauen, damit du das nächste Mal nicht nochmal den gleichen Laufweg machst etc. Auch in so Phasen. Ja, aber sonst, meine, was musst du machen? Hoffen und irgendwie probieren, dass das Team doch nur ein Team bleibt und nicht komplett auseinandergeht.
Oder der Match gegen FCZ war auch ein Sinnbild von dieser GC-Saison gewesen, oder? Du führst sogar 1-0. Oder? Eigentlich, du bist in diesem Spiel drin, du hast eine gute Ausgangslage und holst dir einmal mehr eine rote Karte. Das sind 12. 12 in dieser Saison, absoluter Bestwert, 7 direkte rote Karten. Also was war schon am Zeidler vorwerfen, oder? Das ist einfach absolute Dummheit vom Zimba, wo sie natürlich extrem viel kosten kann. Ja.
Thomas, ich habe eine Mail bekommen von unserem Hörer Daniel im Vorfeld. Er hat gesagt, ich soll im Vorfeld dich schon darauf sensibilisieren, dass er und vielleicht auch einige andere keine Lust haben auf Diskussionen rund um Lindrit Kamberi, um den FCZ, um Schauspielerei. Ich weiß nicht, ich habe es dir vorhin vor der Aufnahme gesagt, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es den gegenteiligen Effekt hatte. Ich meine, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass der Ellbogenschlag, dass es eine rote Karte ist. Und Lindrit Kamberi macht es immerhin so charmant und sagt nach dem Spiel, ich bin kein besonders guter Schauspieler, aber damit jemand hinguckt, damit in Folgeziel jemand aufmerksam wird, habe ich mich halt auf den Boden geschmissen.
Ist das charmant oder ist es einfach extrem dreist und gehört der Lindrit Kamberi nicht einfach gesperrt? Meine Meinung ist klar, man soll die Schauspieler endlich aus dem Verkehr anziehen, weil dann machen sie dann plötzlich auf dem Platz nicht mehr so viel draus. Und dann, ja, der Zimba hat es verdient, ist okay, aber wenn man so fährt, endlich das Schauspiel anfangen zu sanktionieren, dann hat der Fußball etwas Schlechtes weniger.
Vielleicht ist es nicht charmant, aber es ist in jedem Fall ehrlich. Also viel schlimmer hätte ich es gefunden, wenn er sagt, es hat so weh getan und ich konnte nicht mehr und habe keine Luft mehr gekriegt.
Aber die Frage wäre eigentlich mal an mich gegangen, oder?
Die Frage war ursprünglich mal an dich und du darfst immer noch sehr gerne antworten.
Nein, ist jetzt schön, der energische Einwurf vom Dominik, den ich kann ein Stück weit nachvollziehen kann. Ich meine, man kann den Kamberi genau anschauen. Der Schlag ist da, das ist klar, der ist diskussionslos. Aber dann schaut er zuerst zum Schiedsrichter. Schaut jetzt den Schiedsrichter auch wirklich. Und dann lässt er sich fallen und zäbelt noch ein bisschen rum mit den Beinen und der Schiedsrichter braucht nachher den VAR für das. Also ich meine, das ist ja auch nicht gerade unbedingt die Meisterleistung von einem Schiedsrichter. Aber wahrscheinlich ist in dem Moment das Winterthurer Herz vom Kamberi durchgebrochen, hat ja mal eine Saison gehabt und hat gewisse Sympathien für den FCW, haben das Gefühl gehabt, der kann jetzt jede Hilfe brauchen. Also lasse ich mich fallen. Nein, es ist nicht einfach so ein einfacher Fall. Es ist ein Stück weit genau so, wie es der Dominik sagt. Das sind Schauspielereien, die einfach sich nicht gehören.
Und Loris Lindrit Kamberi hat auch mit Mirlin Kregiu, der inzwischen beim FC Winterthur gespielt, vor dem Spiel mal ein, zwei SMS geschrieben. Und es gibt noch ein paar Wettschulden, habe ich gehört.
Ja, ich glaube auch. Also ich habe nur nach dem Spiel kurz mit ihm geredet und er hat gesagt, ja, der Mirlin schuldet mir noch etwas. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht ist es auch einfach ein grosser Dank, dass sie jetzt das gewonnen haben. Ja, und eben wegen dieser Schauspielanlage, meine, ja, schlussendlich, meine, wenn er es nicht macht, wird zum Vorgeworfen vom eigenen Team, aber dass der Schiedsrichter nicht schaut. Wir haben in der Schweiz die Lage von, eben, die Wahrscheinlichkeit, dass der Schiedsrichter nicht schaut, wenn du umgehst, ist wahrscheinlich immer noch zu gross. Und wenn du das nicht machst, in dieser Lage, du bist 1-0 hin oder 0-1 hin, du bleibst da, bist fair, es dankt dir niemand. Wenn du umgehst, regen sich auch viele über dich auf, vor allem nach so einer Sekunde, nach so einer eher schlechteren schauspielerischen Leistung.
Jede andere Unsportlichkeit probiert man zu ahnden auf dem Fußballplatz. Schwalben, Tätlichkeiten, was auch immer, tut man alles ahnden. Wenn Mauro Lustrinelli in den Emotionen innen den Schiedsrichter kritisiert, dann tut man ihn für 3 Spiele sperren. Aber wenn einer eine Schauspieleinlage macht, damit auch noch eine rote Karte für einen Gegner provoziert, logischerweise, die rote Karte ist richtig, aber er hilft mit und das dann noch nach dem Spiel einräumt, macht man einfach nichts. Das geht doch einfach nicht auf.
Ja, also man kann es so sehen, man kann es auch unterschiedlich sehen, wenn der Schiedsrichter, vielleicht ist er noch ganz, ganz froh, dass es darum geht und dass er irgendwie, weil sonst wäre, wenn sie müssen irgendwie protestieren und wären es kaum darauf gekommen, dass es irgendwie einen Ellbogenschlag
gibt. Und dann reicht es halt vielleicht auch mal nicht für eine rote Karte und das wäre dann auch nicht tragisch.
Wäre halt einfach auch falsch. Jetzt in dem Moment. Ja. Das ist halt auch einfach ein unnötiger Ellbogenschlag und eben nur schon der Versuch ist, muss man ahnden. Das ist halt einfach, muss man jetzt auch die Situation um den Cambiere erzählen. Man tut, glaube ich, auch gut daran, wenn man einfach die Aktion vom Zimba hinterfragt, dass es auch einfach vogelwild ist, dass man das überhaupt auf die Idee kommt. Ja. Bei 1-0 in dieser Lage von der Saison den Ellbogenschlag zu machen. Man geht es vorher 11 gegen 11 schon schlecht gewesen. Und haben irgendwie das Goal aus dem Nichts gemacht. Dann musst du doch sagen, hey, also jetzt, in dem Moment, machen wir einfach alles, dass wir das Spiel mit 11 gegen 11 fertig spielen können und irgendwie das können heimbringen. Aber sie haben es halt wie eben, die 12. Rote, doppelt so viel Rote wie Sieg in dieser Saison, ist auch eine Meisterleistung.
Das ist auch eine Statistik, die man sich irgendwo hinhängen kann. Ja.
Und dann, ich glaube, man tut gut daran, wenn man dann irgendwie einfach wirklich mal die Situation um GC analysiert und um den Zimba und wie oft sich das Team selber schwächt.
Ich hoffe, der Daniel sei zufrieden mit diesen ausführlichen Antworten.
Ich nehme es an, aber was auch noch zu dem Derby gehört, Loris, ist ein verschossener Elfmeter von Jonathan Aspiensen, der hätte ja die Chance gehabt. Und ein sehr, sehr schönes Tor von Ilan Sauter, der dann den Sieg gebracht hat für den FCZ. Aber der Elfmeter, Jonathan Aspiensen, wir haben ganz oft über ihn geredet. Wir haben ihn ganz oft gelobt. Wir haben ganz oft gesagt, dass es der beste Einzelspieler in dem Team ist. Aber eigentlich seit Wochen, Monaten, also Scorerpunkte hat er kaum noch. Er hat noch irgendwie 2 gemacht, ich glaube, in diesem Jahr oder in den letzten Wochen. Und man hat inzwischen, habe ich zumindest das Gefühl, dass es irgendwie sich umgedreht hat, dass Jonathan Aspiensen, so wie er aktuell spielt, fast so ein bisschen zum Problem ist, weil er sich so viel auf ihn fokussiert, aber einfach die Leistung nicht mehr so abrufen kann.
Ja, ich rede auch, Marcel schaut so ein bisschen mehr GC-Spiel als ich und ich rede irgendwie oft auch über die Personalie Jonathan Aspiensen. Es geht ja wirklich auch um den Fokus. Das ist ein 20-jähriger Leihspieler von Bayern München, der jetzt einfach irgendwie der Ball wird ihm zugespielt mit der Hoffnung, ja, kurz hoffentlich macht er irgendetwas. Es war gegen Losanuschi im Halbfinale so gewesen, einfach auf die linke Seite aber spielen und irgendwie die Hoffnung hat, dass er irgendwie gross etwas macht. Und wenn als Einzelspieler in dem Konstrukt kannst halt wirklich einfach, du musst halt auch noch die Spieler haben, die deine Assists würde reinmachen. Du musst noch irgendwie ein Umfeld haben, wo dich irgendwie nach vorne bringt. Du kannst einen 20-jährigen Leihspieler als deinen grossen Rettungsanker in dieser Saison. Das siehst du halt auch an. Und schlussendlich eben, der Penalty, ja, ist nicht gut geschossen gewesen, ist auch meines Erachtens auch kein Penalty, sicher keine, wo irgendwie der VAR müsste einschreiten. Und schlussendlich, ja, also, das macht es ja noch weiterhin, wenn jetzt verunsichert ihn noch weiter. Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er in den nächsten 2 oder 4 Spielen sogar, wenn es dann 4 werden, irgendwie noch der grosse Unterschiedsspieler werden kann. Für das ist einfach das Team um ihn herum auch schlecht.
Ja, und er ist einfach auch ausgelaugt.
Von der ganzen... Trotzdem macht er die einzige Vorlage, oder? Mit einer super Flagge auf Zimba, die kommt von ihm, oder?
Aber er ist einfach auch ausgelaugt, eben weil sie alles auf ihn lastet. Und er ist eben, ja, 20.
20.
Ja, also das da müssen wir einfach mal, wie sagt man so schön, Killen im Dorf lassen. Man hat null Entlastung. Dass der Teile hat, ist auch absolut begreiflich.
Ja, eben. Und Patrick Rahmen hat letzte Woche, wo ich dort war, hat gesagt, ja, der André Hunziker ist auch jung, auch langsam wahrscheinlich auch ein bisschen überspielt in dem Alter. Und das tritt genau das Gleiche, trifft auf den Jonathan Aspiensen zu. Wenn er da ist, spielt er von Anfang an immer und immer wieder irgendwo in der Schweiz muss er rumreisen. Und er kriegt nie Entlastung von irgendwie, dass ein anderer Spieler seine Position eben so gut könnte wahrnehmen. Und das ist für so einen jungen Spieler am Ende der Saison, merkst du einfach an. So die ganze Spielfreude, der Spielwitz, die Intensität, die ist halt einfach nicht oben und das ist halt genau das Problem in der wichtigsten Phase der Saison.
Wenn ich noch einen Satz darf sagen zu Winterthur, was morgens Abend ein Schlüssel wird sein, das ist die Abwehr. Wenn du das Goal anschaust, was überkommt am Samstag gegen Lausanne, dann weißt du, warum es 94 Goal insgesamt sind. Ich meine, der Kasami läuft in eine Wand rein von Lausanner Spieler und er könnte jetzt 2-3 Positionen anspielen, aber er hat das Gefühl, ich schiesse jetzt einmal, gibt einen Abpraller Konter. Die Winterthur Abwehr ist einigermaßen offen. Da hast du 2 Innenverteidiger. Der Lüthi hat das Gefühl, ja, wenn ich einmal den Arm aufhebe und es gibt keine Offside, dann probiere ich es auch noch ein zweites Mal. Passiert auch nichts.
Aber spätestens beim dritten Mal passiert es dann immer. Das muss immer ein bisschen hochhalten, damit es irgendwann passiert.
Genau. Fragt der Manuel Neuer.
Und der Kreju hat das Gefühl, ja, der Schané, der kann ja sowieso nichts, der trifft das Goal, das leere Goal ganz bestimmt, das muss ich gar nicht zurücklaufen. Und das ist das, was entscheidend wird sein, die Gier, wollen ein Goal zu verhindern. Das ist das, was dieser Mannschaft viel zu oft gefehlt hat und jetzt genau dem Samstag wieder gefehlt hat. Und außer dank dem Hunziker, seinem Goal, ist es nicht massiv bestraft worden. Also ich meine, sie wären zu schon abgestiegen.
Loris, ich weiß gar nicht genau, wie viele Zürcher Derbys du in der Saison im Stadion gesehen hast, in voller Länge. Aber ich habe das Gefühl, die Zürcher Derby-Saison 25-26, die können wir relativ weit unten ins Regal legen. Oder was Qualität, spielerische Qualität angeht, aber auch irgendwie so ein bisschen Emotionen, das Drumherum. Also eigentlich alle vier relativ fad.
Ja, also ich glaube, ich bin bei allen vier im Stadion gewesen, wenn es mich nicht täuscht. Es ist ein dramatisches Erlebnis teilweise. Also es ist wirklich, du schaust es an und bist wirklich, es ist unfassbar. Es wird immer das Gefühl, man könnte noch eine Schippe drauflegen, also man könnte 100 Schippen drauflegen, aber es wird immer noch eine Schippe weggenommen von Mal zu Mal. Und meine, der FCZ war nicht gut gewesen. GC ist halt auch einfach, GC hat einen Abschluss in der ersten Halbzeit und der geht dann halt rein. Spieler ist einfach, beide Teams sind absolute Flickenteppich, die auf dem Feld steht. Es hinten und vorne weißt, kein Konzept, keins von beiden Teams. Es ist halt ein desaströser Fußball, wo beide offenbaren, die ganze Saison schon.
Es ist Not gegen Elend. Punkt.
Und du hattest schockierten Besuch aus Köln bei dir im Stadion.
Ja, ein Kollege, der von Köln in die Schweiz gezogen ist, der ein grosser Köln-Fan ist, ist mit seiner Freundin das erste Mal an einem Zürcher Derby gewesen.
Und, ich hoffe, du hast die Erwartung nicht zu hoch geschraubt.
Ich habe gar keine Erwartung. Ich bin überrascht, dass er überhaupt gegangen ist. Und dann ist er schon auch, also ich habe ihn dann später gesehen und dann hat er gesagt, die ersten 30 Minuten hat er schon. Er hat jetzt nicht gerade schlecht reden, natürlich, aber er hat dann schon einmal tief durchgegeben und müssen sagen, ja, die Intensität hat jetzt sogar auch in Köln in der zweiten Bundesliga gehabt. Und immerhin gibt es dann die rote Karte gegeben. Das hat das Spiel ein bisschen belebt. Ich muss sagen, ja, das ist das einzige Mal. Einmal sind sie nach dem Spiel ein bisschen sich am Umschupfen, einmal während dem Spiel. Immerhin gibt es die Momente neben dem Fußballplatz oder irgendwie, wo neben dem Fußball stattfindet. Weil sonst, wenn du nur müsstest über den Fußball schreiben im Zürcher Fußball, wäre es dann schon sehr schnell sehr bitter.
Gut, du könntest ja noch über die Statistik von GC in den letzten 10 Matchen schreiben. Ist auch
aber das haben wir dann irgendwie auch schon zum 100. Mal
geschrieben. Neunmal verloren, das musst du auch zuerst schaffen. Und bist immer noch nicht abgestiegen.
Und trotzdem haben wir irgendwie jetzt schon eine halbe Stunde über die drei Clubs geredet.
Eben, weil es halt einfach, weil durch das, dass sie so schlecht sind, sind halt auch immer wieder in der Bredouille, oder? Und das ist halt, das macht es ja schon schlussendlich dann auch spannend.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, was morgen im letzten Grund passiert zwischen GC und Winterthur. Wir sind auch gespannt, was heute Abend passiert in der Challenge League. Da trifft Vaduz auf Aarau, wo Aarau noch auf den ersten Platz kommen könnte. Aber ich würde sagen, wir gehen noch ein Stadion weiter und gehen nach Bern.
Nichtsdestotrotz ist klar für uns, dass wir unser Kader verkleinern wollen. Wir werden unser Kader verkleinern, wenn wir auch jedem Spieler eine wichtige Rolle zugestehen wollen. Wir haben nächstes Jahr leider keine europäischen Matches und dementsprechend brauchen wir hier in der Anzahl auch nicht so viele Spieler, sondern wir wollen sicher am Ende oder anderen jungen Spielern Platz geben.
Das war IBs Sportchef Christoph Spiecher im Interview mit dem SRF vor dem 3:0 gegen den FCB. Und Dominik, du hast zusammen mit unserem Kollegen Gregory von Balmos eine Analyse geschrieben für die Berner Titel. In dem Text steht, die Lage ist ähnlich kompliziert wie 2016, als Spiecher übernahm. Warum ist es so kompliziert? Wie, inwiefern erinnert das an damals?
Ja, weil man wieder ein Club ist, wo der Anspruch überhaupt nicht gerecht wird, weil man eine Mannschaft hat, die irgendwie nicht so zusammenpasst, wo man sich gar nicht so sicher ist, auf wer will man noch bauen, auf wer kann man bauen. Ich meine, 2016, der Sprung ist jetzt zu jetzt, dann hat man schon so Spieler gehabt.
Eben, da war ja das Meisterteam schon zu grossen Teilen drin.
Zum Teil, es hat dann eben schon, oder? Das ist das. Die Spieler waren, die Freddy Bicco geholt hat. Ich denke an Guillaume Waro, an Steve Fauberg, an Sekou Sanogo, an Miralem Soleimani. Ja, super verdient. Die waren schon da, aber irgendwie drumherum hat es noch nicht so gepasst. Und der Speicher ist gekommen und hat eigentlich all die richtigen Schlüsse gezogen. Und daraus ist das entstanden, die grossen IBE-Jahre, oder? Mit 4 Meistertiteln in Folge. Und jetzt hat man wieder eine Mannschaft, wo noch weniger passt, denke ich, als dann. Also dann hat man die bessere Mannschaft als jetzt. Was man aber natürlich jetzt hat, ist die finanzielle Schlagkraft. Also, wo der Speicher ist gekommen, ist es darum gegangen, zu sparen. Die Reisbrüche hatten genug gehabt, immer wieder die Millionenlöcher zu stopfen. Oder? Und jetzt hat man allein ein Eigenkapital von 65 Millionen. Das ist der Unterschied. Aber grundsätzlich, was so daran erinnert, 16 ist halt, ja, die extrem schwierige Herausforderung für einen Speicher. Und ich meine, klar, jeder, also es ist eine gute Idee, das Kader zu verkleinern und vielleicht auch einen oder anderen jungen Spielern die Chance zu geben. Aber ja, viel Vergnügen bei der Umsetzung von diesen Plänen.
Warum? Weil du die jungen Spieler nicht siehst oder weil es schwierig ist, die Spieler überhaupt loszuwerden, wenn ja, man also, guckt, was sie verdienen, wie die Verträge sind?
In erster Linie mal das Zweite, oder? Also man hat fast keine auslaufenden Verträge. Die ganz wenigen auslaufenden Verträge, wie die von Dominik Pech, finde ich, tut man zu Recht. Zieht man jetzt die Kaufoption und der wird bleiben. Das hat er uns ja gestern ausplappert, mehr oder weniger. Das ist noch nicht offiziell.
Aber er hat sehr, sehr schön gesagt vor laufender Kamera.
I already know my future, but I don't want to say now. I want, it will be from Young Boys Official. I will stay.
Wir müssen irgendwann die Saison, werden wir noch Awards verleihen, vielleicht geht es wieder um Interviews. Also ich würde sagen, ist zumindest ein Kandidat dafür.
Ja.
Und aber auch, also nicht nur das Interview, er hat jetzt auch ein Tor geschossen, das erste für eBay, also so, sich so ein bisschen selbst ins Schaufenster gerückt, also das ist einer von den Spielern, junger Spieler, auf die man setzen wird, oder?
Ja, ich meine, er ist erst 19, oder? Und hat er jetzt vielleicht einen Schweizer Pass und würde aus Bern kommen, würde man natürlich noch viel mehr über ihn schwärmen. Aber ich finde, er springt schon sehr, sehr viel mit. Er ist ein interessanter Spieler und es ist für mich ein No-Brainer, dass man den behalten will. Wird auch etwa 3 Millionen kosten, die man Slavia Prag muss überweisen. Aber ja, das muss man machen, oder? Aber sonst die wenigen Glanzlichter in dieser Mannschaft. Ich meine, Sanchez, gut, ist das letzte zu eher ein bisschen auf und ab gewesen, aber ich glaube, das kann man ihm noch nachsehen. Ich meine, er zeigt jedem Match immer wieder, dass er das gewisse Etwas hat. Der wird wahrscheinlich weiterziehen. Oder? Also ich würde jetzt sagen, die Chance ist 8-20, dass er nächste Saison nicht mehr da ist. Ein Hacham wäre eigentlich schon im Winter weg, ist jetzt gut aus der Verletzung zurückgekommen, ist auch so ein Spieler, der wird im Sommer wahrscheinlich weg sein. Oder? Und man wird dann vor allem mit Spielern verbleiben, wo man vielleicht nicht unbedingt auf sie setzt, aber wo man vielleicht auch nicht unbedingt die Angebote für sie wird bekommen. Und ich meine, das war schon letzten Sommer eine Herausforderung gewesen. Da hat sich das Transferfenster bis Ende August hergezogen. Ich meine, Giorgio Contini, der damalige Trainer, hat immer wieder das ein bisschen beklagt. Er hat nicht gejammert, aber er hat es beklagt, dass er halt Spieler hat im Training, die wissen, man setzt eigentlich nicht mehr auf sie. Und Ibe, das hat uns auch der Christoph Speicher, wir haben auch ein Freitagsinterview mit ihm geführt, das wird unter der Woche erscheinen. Er hat es uns auch gesagt, wir werden zukünftig nicht irgendwelche Spieler ausschliessen vom Training oder so eine Gruppe Wald bilden oder irgendwie eine separate Trainingsgruppe. Wir werden die weiterhin in der Mannschaft trainieren, weil sie ehrenwert finden. Aber Spieler, die wissen, eigentlich, es geht hier für mich nicht mehr weiter, die nur noch auf ein Angebot warten. Wie willst du da irgendwie ein funktionierendes Teamgefüge aufbilden? Da habe ich gerade an Mauro Lustrinelli gedacht, der uns letztes Mal im Live-Podcast in Thun letzte Woche erzählt hat, oder? Wie wichtig das ist, dass jeder mitzieht, was er von ein Augenmerk legt auf Spieler, die eben nicht spielen. Dass eben schon nur zwei, drei Spieler können die Energie abziehen. Und ja, viel Vergnügen, das können zu bewerkstelligen mit dieser IBE-Mannschaft.
Aber das Problem, das du jetzt geschildert hast mit dem Contini, das hat der Rahmen ein Jahr vorher genauso gehabt. Oder? Also mit Spielern mussten wir arbeiten, die wir eigentlich wollen, weghaben wollten, aber man sie nicht losgebracht hat. Und das ist das Problem, wie IBE schon im Winter wollen Transfers machen. Und der Rahmen hat dazu mal gezahlt für einen hundsmiserablen Start in der Meisterschaft. Hat zwar dann das Glück gehabt, dass sie in die Champions League Gruppenphase gekommen sind, hat dann trotzdem nicht geredet. Aber das ist für ihn schon auch ganz ein wesentlicher Punkt gewesen für die Schwierigkeiten, die er hatte in Bern. Er hat nicht die Mannschaft zusammen gehabt, hat nicht in Ruhe können arbeiten mit ihnen. Es sind einfach immer noch all diese Unwägbarkeiten rum gewesen.
Aber man redet jetzt immer die ganze Zeit von ausdünnen, Spieler weg und alles drum dran. Ich frage mich dann, wie redet er denn über neue Verpflichtungen? Die Qualität wird im Team wird ja nicht besser, nur weil man es ausdünnt. Und dann, wenn ein Sanchez noch geht, wenn ein Leistungsträger noch geht, wenn, die nächste Jahr ist ja ganz klar, Titel, das einzige Ziel ist ja Titel. Und wie wollen sie dann mit dieser Mannschaft irgendwie einen Titel gewinnen? Also die müssen ja sie müssen ja auch noch einige Leistungsträger dazu holen, oder wie sieht er das?
Ja, ja. Und darum ist es ja auch so ein extrem komplizierter Sommer. Und ja, ihm ist natürlich auch bewusst, dass man sich verstärken muss. Man wollte ja eigentlich im Winter einen Verteidiger schon holen. Das hat dann nicht geklappt. Man hat auch den Stürmer geholt, der leider auch noch nicht getroffen hat. Oder ja, leider aus ihrer Sicht. Das ist schwierig, aber er hat auch schon angetönt, wie wichtig das eben eigentlich wäre, dass so Spieler, je nachdem der eine oder andere neu schon beim Trainingsstart da ist. Das wird ja irgendwie Mitte Juni sein, oder? Das ist in den letzten Jahren auch nicht gelungen. 2022 war für mich so ein gutes Beispiel, was sie geschafft haben, mit dem Ugrinic, mit dem Imer. Ja, der Imer ist später gekommen, aber Iten, Ugrinic, Iten, die waren schon sehr früh da gewesen. Aber eben, da gehören immer zwei dazu. Da gehört der Spieler, der am Anfang sagt, ja, ich will zu ihm kommen, ich warte nicht noch drauf, bis irgendein anderer Club kommt. Also alles. Also, ich denke, das ist eine extrem schwierige Ausgangslage, wo sie drin sind. Und darum würde ich ihm auch nicht einfach so sagen, schon wieder einfach zum Top-Favorit erklären für die nächste Saison. Übrigens, Basel hat ja eigentlich die genau gleichen Probleme.
Ja, ich meine, wenn du sagst, es sind 65 Millionen Eigenkapital. Das tönt jetzt noch sehr viel Geld, aber du, Thielmann, weißt natürlich, wie schnell das sehr viel Geld verbrennt ist anhand vom FC Basel.
Das ist ein langes Wochenende für mich.
Ja,
65 Millionen.
Ja, wahrscheinlich türkische Lire.
Ibiza oder was?
Nein, aber das geht sehr schnell. Du musst 2, 3 Fehler machen und dann ist so viel Geld weg. Und wenn sie die Mannschaft ausdünnen, werden sie wahrscheinlich nicht um ihn kommen, müssen Spieler abfinden.
Mhm.
Also du musst vielleicht den einen oder anderen wirklich auch auszahlen oder musst dich daran beteiligen, also im Lohn, wenn er ausgelehnt wird und.
Oder du musst sie verscherbeln, das halt mehr oder weniger nichts mehr
einnimmst. Oder so,
genau. Aber eben, die haben auch gute Verträge auch wieder in Bern oder die meisten, oder? Die werden dann vielleicht auch nicht einfach bereit sein, irgendwo herzugehen. Eben, also es ist wirklich Herausforderung über Herausforderung.
Dominik Pech haben wir angesprochen, der wird bleiben, gemäß eigenen Angaben. Dann hat eBay noch 2 Personalien verkündet. Der Assistenztrainer Soltan Kader verlässt den Club und es gibt einen neuen Nachwuchschef. Marc Hottiger kommt vom Schweizer Fußballverband, wird Ausbildungschef bei den Young Boys und ersetzt dort Gerard Castella, der nach vielen, vielen Jahren im Club die Position aufgibt, im Club aber trotzdem noch eng verbunden bleiben wird. Das sind Sachen, die man nicht direkt sieht, das sind keine Spieler, das sind irgendwie weniger prominente Positionen, aber auch so Puzzlestücke, die so ein bisschen in die Zukunft weisen für IBI, oder wie darf man die beiden interpretieren?
Ja, also gerade der Castella ist halt auf seine Art schon eine prägende Figur gewesen und hat natürlich auch grosse Anteile an diesen Erfolgen. Ich meine, Christoph Speicher hat immer wieder so gesagt, ja, das war mein erster Transfer gewesen. Dann, wo er als junger Sportchef dazu gestossen ist, hat er den Castella davon überzeugt, wo er dann Jahre davor mit Servet als Trainer den Titel gewonnen hat, hat er davon überzeugt, ins Boot können zu holen. Und ja, ist jetzt fast 10 Jahre in Bern gewesen, oder? Geht jetzt mit, glaube ich, 73 in die Pension. Also das wird natürlich schon etwas verändern. Es hat sich schon letztes Jahr etwas verändert, dann mit dem Rücktritt von Steve Vauberg, oder? Und das ist so ein bisschen die Frage. Es ist jetzt schon die zweite Veränderung, die daraus entsteht, weil sich eine Person entscheidet, etwas anderes zu machen. Das ist nicht eine forcierte Veränderung. Vielleicht hätte man die Änderung schon viel früher müssen, vollziehen. Das ist ja etwas, was ich Christoph Speicher ein bisschen vorwirfe, dass man ja immer Trainer hat gewechselt, aber dass man das Grundgebilde drumherum zu wenig hat verändert. Ist ein neuer Impuls, wie viel das da wird bewirken, das denke ich, ist aktuell nicht abschätzbar.
Wie gross ist eigentlich der Röstigraben in der Mannschaft, den man so hört?
Ist ein Röstigraben das richtige Wort?
Ja, Französisch sprechen,
ja,
und Deutsch sprechen.
Aber das sind nicht unbedingt Welsche.
Ja. Nein, ja, das ist einfach so, da kannst du Sprachgraben nehmen. Ich wollte einfach ganz leicht helfen mit dem, was ich meine.
Ja, ich meine, das ist eine Diskussion, die IBE schon lange begleitet. Ich glaube, es ist ein Fakt, dass man es nicht mehr hat geschafft hat, so Themen halt herzubekommen, wie gerade in den ersten Meisterjahren. Aber vielleicht ist das auch einfach jetzt nicht mehr möglich. Dann ist man irgendwie der Club war, der von unten auf oder einfach vom Rang 2, von Rang 3 plötzlich zu diesem Club geworden, mit Spielern, die plötzlich etwas gewinnen, mit Spielern, die auf 30 waren vor einer Welle. Aber es ist ein Fakt, dass das Teamgefühl nicht mehr so vorhanden ist. Ob es wirklich problematisch ist, ich glaube, es gibt nicht die Gräben. Das glaube ich wirklich nicht. Es ist einfach schon ein bisschen eine Ansammlung von Einzelinteressen, oder? Aber das ist halt die Gefahr bei dieser Transferstrategie, die ja nicht nur IBE hat, die eben auch zum Beispiel Basel hat, dass man das überhaupt noch zustande bringen kann. Das ist eine riesige Herausforderung und ist sicher eine Herausforderung, die IBE in dieser Saison nicht meistern konnte.
der Club, bei dem so viel passieren muss im Sommer mit IB, wo so viel schiefgelaufen ist, muss man aber auch sagen, Loris hat am Wochenende mit 3-0 gewonnen gegen den FCB. Stefan Lichtstein hat von einem offenen Schlagabtausch geredet nach dem Spiel. Thomas atmet schon schwer durch. Aber ja, also man hat Schläge gesehen im Sinne von 3 Toren von IB, aber sonst der große Schlagabtausch, hast du ihn gesehen?
Ja, also offene Defensive von Basel habe ich gesehen maximal. Also, nein. Also man kann ja das Spiel immer wieder schön anders erklären, als andere es gesehen haben, aber teilweise so offensichtliche Dinge wie offenen Schlagabtausch und so. Einfach lassen. Vielleicht wirklich einfach nicht sagen. Einfach etwas anderes sagen oder vielleicht...
Einfach gar nichts sagen, nicht viel gescheiter.
Es ist doch... Also ja, es waren 25-11 Torschüsse für IB. Es waren irgendwie wert 3-1 gewesen. Also es war alles deutlich pro IB gewesen. Also bei dir, das ist sicher kein offener Schlag.
Das ist gar nicht... Also eben offen ist wirklich nur, wie auch der Sommer von Basel aussieht und wie die Zukunft von Stefan Lichtsteiner aussieht. Es scheint nicht so... Eben, sein Punkteschnitt ist 1,18. Meines Wissens ist, glaube der schlechteste FCB-Trainer von dem Jahrtausend und wird sie den nächsten auch mit 2 Siegen nicht gerade zum besten Punkteschnitt schaffen.
Also meinst du 1,18 mit allen Spielen?
Ja.
Der Meisterschaft ist 1,33.
1,33. Aber mit allen Spielen, ich zähle alle Spiele.
Auch das ist ein Punkteschnitt, der die direkt in die Abstiegsgruppe führt.
1,33, genau. Ja.
Und das ist ja wirklich die Frage. Meine, eben, da kommen die Sachen nach dem Spiel, da denkst du, ja, okay, schwierig, komisch. Und dann siehst du, was auf dem Feld passiert. Und auf dem Feld ist halt, meine, Dominik hat es angesprochen, IB ist nicht das grandiose IB aus den besten Jahren, oder du auftreten ist. Aber Basel, es ist ja so passiv, so destruktiv, wie man auf dem Feld umtorkelt. Man merkt, dass Dominik Schmid fehlt irgendwie an allen Ecken und Enden. Und man fragt sich, darf Dominik Schmid so stark fehlen wie an so einem Spiel? Also, eben, dass so ein Außenverteidiger, ein Captain, so merklich fehlt, ist ja schon auch es ist für mich unerklärlich. Und da frage ich mich auch, eben, das Team, sie werden es wahrscheinlich nicht schaffen, mit grosser Wahrscheinlichkeit. Ja, da wird im Sommer auch extrem viel passieren. Ich weiss nicht, während der schlimmere Sommer erwartet, IB oder Basel. Ich habe fast schon die Befürchtung, dass es Basel wird.
Aber es wird ein enges Rennen, Thomas.
Es wird jedenfalls ein grossartiger Sommer sein. Mhm. Was aber bei einzelnen Clubs wird passieren, das wird enorm sein. Eben gerade die zwei. Ich meine, GC muss ja auch dazu erzählen. Muss wahnsinnig viel passieren. Im FCZ muss sehr viel passieren. Also das wird sehr spannend sein zum Verfolgen und Basel ist in einer lamentablen Verfassung, nichts anderes.
Ja, von dem her kann man vielleicht von dieser Saison hat schon vielleicht so ein bisschen eine Zäsur gebracht, weil so die grossen zwei Schweizer Klubs, die in den letzten 20 Jahren fast immer sind Meister geworden, ausser dem FCZ, Basel letztes Jahr Meister. Ja, ich würde die einfach jetzt nicht einfach so wieder reinschreiben in die Tabelle auf die ersten 3 Plätze. Also ich meine, Lugano ist wieder nicht Meister geworden, aber die haben jetzt das neue Stadion ab dem Sommer. Die haben all das Geld, um wirklich ernstzunehmende Mannschaft zu sein. St. Gallen, falls sie jetzt nicht den Cup-Final verlieren, kann weiter etwas vielleicht aufbauen. Thun wird nicht ganz verschwinden, oder? Aber die werden oben nicht etwas mitreden. Du hast noch Sion. Also, mir denkt, Stand jetzt mit dieser Ausgangslage, mit dieser Lage von diesen zwei grossen Schweizer Clubs, stehen wir vor einem sehr spannenden nächsten Saison.
Ja, und ich bin absolut bei dir. Also, du kannst nicht IB und Basel, nur weil es jetzt IB und Basel sind, automatisch sagen, die sind vorne dabei. Klar, du hast gesagt, für IB kann es nur das Ziel gehen, nächste Saison um den Titel zu spielen. Grundsätzlich richtig. Aber zuerst müssen sie eine Mannschaft haben, die fähig ist dazu. Weil die haben ganz andere Erwartungen zu erfüllen als jetzt ein FC Thun.
Beim FCB kommt dazu, dass man auch dann immer noch einen Sportdirektor suchen wird. Sandro Burki war so ein bisschen der Kronfavorit, hat man lesen können. Der wird jetzt aber vermutlich beim FC Aarau bleiben. Und Stefan Lichtsteiner ist auch, also der ist jetzt über 100 Tage im Amt. Da darf man jetzt langsam das Urteil fällen oder festigen. Ich meine, er wird nochmal eine Chance kriegen. Also man hat sich so auf ihn festgelegt, dass er auch nach der Sommerpause da sein wird. Aber wenn man guckt, die Unruhe und die Kritik, die von außen kommt, was man, glaube ich, jetzt schon sagen kann, Loris, er wird nicht mit besonders großem Rückhalt, was jetzt zum Beispiel die Fanbasis, das Außenrum angeht, in die Saison starten können, nach dem, was er in den letzten Monaten gezeigt hat mit seiner Mannschaft, oder?
Nein, er wird auch nicht mit großem Rückhalt, habe das Gefühl, in der Mannschaft in die neue Saison starten. Weil
bei der Mannschaft weiß man einfach noch gar nicht, wie die aussieht. Deswegen.
Genau. Aber du hast ja sicher einzelne so Spieler, die auch dieses Jahr Stammkraft waren, die auch nächstes Jahr dabei sein werden. Und ich meine, als Trainer erinnere mich ein bisschen an Dennis Hediger beim FCZ. Beide sehr jung, beide haben ganz klare Konzepte, wie sie Fußball spielen wollen, wie sie erfolgreich Fußball spielen
wollen. Wieso merkt man nichts davon?
Eben, weil ihr habt ja den schönen Podcast gehabt mit Mauro Lustrinelli. Nur über Erfolg kannst du den Leuten erklären, dass deine Konzepte die richtigen sind. Nur über das. Und wenn du die nicht hast, dann glaubst du irgendwann niemand mehr. Es könnte super Theorie, in der Theorie super Konzepte sein. Ich traue das dem Stefan Lichtsteiner zu, dass er spielerisch extrem viele gute Konzepte den Spielern präsentiert. Aber wenn er halt mit dem Konzept irgendwie kein Erfolgserlebnis kann feiern kann, dann kaufen ihm die Spieler einfach die Konzepte nicht mehr ab.
Zumindest in Bern hat man jetzt gestern eigentlich gar nichts davon gesehen.
Genau.
Also ich habe unserem geschätzten Kollegen Molli nach dem Match gesagt, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so eine schlechte Mannschaft da gesehen habe. Im Wankdorf bin ich auch nachschauen, hat der FCZ gefunden, Anfang März. Aber es ist immerhin auch schon über 2 Monate her. Also es war wirklich erschreckend gewesen, in welcher Verfassung sich der FC Basel präsentiert. Der FC Basel, was nur um den Europacup ist gegangen. Und es ist so, es ist über 100 Tage. Ich sehe ganz ehrlich, ich sehe beim Lichtsteiner ganz wenig, wo mich positiv stimmt, dass der zumindest in einem Jahr noch immer noch in dieser Position ist.
Nein, Lichtsteiner wird nur einen richtig guten, überzeugenden Saisonstart treten. Sein Problem ist, dass er natürlich auch nicht mit seiner Art kann punkten und irgendetwas kann kompensieren kann, wo spielerisch da bist.
Ja, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, finden, dass er sich nicht zur Witzfigur ist.
Nein,
nur schnell, dann kannst du die Gedanken fertig machen, Thomas, wie er gestern sich wieder eine Seitenlinie hat aufgeführt.
Eben, das meine ich, das meine ich.
Es hat eine Szene gegeben in der ersten Halbzeit, ein deutliches Foul von Kevin Rüegg am Joan Hatscham. Ich meine, der ist ihm ja wirklich am T-Shirt gehangen. Das hat sie jeder gesehen. Und was macht der Stefan Lichtsteiner? Er führt sich auf in ein Rumpelstilzchen, beklagt sich beim vierten Schiedsrichter. Das ist ja kein Foul, hat er gesagt. Ja, in dem Fall habe ich...
War das Stadion so leer oder eher so laut?
Kein Foul oder irgendwie. Es ist klar gewesen. Und dann schaut man sich... Ich schaue noch einmal von meinem Laptop. Schau noch einmal auf die Wiederholungen und was sehe ich, es ist so ein klares Foul. Und wer nimmt denn auch noch ernst von den Schiedsrichtern? Irgendwann sagen sie so einfach, komm, wir lassen den da draussen sein Programm abspulen, lassen wir es einfach sein und vielleicht geht es ja den Spieler auch so.
Aber es war ja dort, glaube ich, nach dem dritten Goal, wo der Sissé ein bisschen wegrutscht und sich nachher auch... Kein FCB-Spieler, also wenn ich so im Fernsehen gesehen habe, kein FCB-Spieler geht zum Schiri und regt sich auf.
Ja, übrigens, der Kevin Rüegg, der hat sich da überhaupt nicht beklagt. Also der ist einfach der gewusst, der hat es voll gemacht, weiter geht's.
Und auf der Seitenlinie siehst du auch einen Lichtschein, der so hämisch lacht und einfach nur noch die Hämpfe werft und zum Assistenten übergab. So, aber du kannst doch nicht der Einzige sein, wo einfach, wenn die Spieler, die wollen probieren, die wollen machen, du erwartest von ihnen, dass sie den Schiedsrichter in Ruhe lassen, damit sie sich auf das eigene Spiel fokussieren können. Aber du draussen machst wirklich nichts anderes als auf- und abhetzen, den vierten oder den Linienrichter irgendwie anprangern. Ich meine, das ist jetzt auch nicht gerade die Energie, die unbedingt aufs Feld überschwappen sollte.
Aber Thomas, wir beiden Optimisten können immerhin sagen, Stefan Lichtsteiner hatte noch keine geordnete Vorbereitung.
Nein.
Und er wird jetzt eine haben, wo er nicht direkt in den Europacup hinein stolpert.
Ja, aber er hat dann einfach noch keine Mannschaft zusammen. Und das wird aber sicher nichts daran ändern. Nochmal, dass er muss gut in die Saison hinein starten. Und er hat keinen Bonus. Jetzt darf ich den Satz vielleicht fertig sagen. Er hat keinen Bonus wegen seinem ganzen Getue an den Seitenlinien. Und er hat nichts Charmantes. Also er hat nichts, wo du sagen, ja doch, das ist noch eines. Er hat nicht etwas, gleich bei aller Verbissenheit, die er auch hatte, nichts mit den Leuten, nur schon mit den Leuten wie Gmagne, wo bei aller Kritik immer sein Lachen behalten hat.
Und selbst bei dem hat es ja zu Lausanne-Zeiten und auch sonst immer geheißen, aber der ist doch viel zu emotional und viel zu laut. Und
darum muss der Lichtsteiner massiv lernen, an seiner Aussendarstellung zu arbeiten.
Wir kommen zum Schweizer Meister.
Ja, ich glaube, wir sind schon über die ganze Saison defensiv extrem stabil. Die ganze Mannschaft schafft super defensiv. Und dann hat man es gesehen, 3 Spieler, die immer spielen, eigentlich sind gesperrt gewesen. Da kommen 3 andere. Und das funktioniert gerade. Ich glaube, es ist einfach die ganze Mannschaft mit dem Staff zusammen, die super zusammenarbeitet.
Das war die dümmste Überleitung, die ich hätte machen können. Das ist nämlich nicht der Schweizer Meister, sondern Jan Kronik vom FC Sion im Interview bei Blue. Aber es ist die beste Mannschaft der Super League, Thomas. Wenn man auf Formtabellen guckt, wenn man auf eben Ergebnisse guckt.
Aktuell ja. Weil der Jan Kronik eingespielt hast, der hat in der zweiten Halbzeit mal einen von Thun runtergefräset. Ich weiss jetzt nicht mehr, wen. Wo ich muss sagen... Da wäre ich also, wenn ich Rot bekommen hätte, könnte ich mich nicht beklagen, weil so gehst du nicht rein. Das ist also rücksichtsloser als rücksichtslos gewesen. Ändere nichts daran, dass sie defensiv extrem stabil ist, weit im Abstand am wenigsten Goal bekommen hat und die letzten 5 Matches zu 0 gewonnen hat und von den letzten 8 Spielen 6 gewonnen und 2 unentschieden. Also für die wird die Saison zu Ende zu früh aufhören.
Loris, man gewinnt 2-0 gegen Thun. Ich weiß nicht, ob noch Restalkohol im Spiel war, aber Thun ist bekanntermaßen am Freitag erst zurückgekommen von einem kleinen Meistertrip auf Ibiza. Es ist natürlich dann die Diskussion sofort losgebrochen. Ist es unfair? Verfälscht man damit den Wettbewerb? Muss man die Diskussion führen? Oder ist es nicht auch Thuns gutes Recht, einfach zu sagen, hey, wir 5 Tage, alles egal, haben wir uns ja verdient?
Ja, die Diskussion ist doch absoluter Blödsinn. Also, Punkt. Also jedes Team macht das. Wo ich in jeder zweiten Mannschaft bin, von draußen war, sind die Challenge League. Natürlich haben sie den Aufstieg gemacht, dann sind sie alle auf Mallorca.
Ja, ohne dich?
Ja, ohne mich. Ja, ja, ich habe halt Schule und alles und bin ja gar nicht im Team drin. Also, dafür durfte ich nachher auf die Bank hückeln, und weil die anderen keine Lust haben, auf die Bank zu sitzen.
Also du bist das, was Thun jetzt am Wochenende war, das B-Team, du warst das bei Vaduz.
Ganz genau das. Und das ist doch auch okay. Ja, also wer soll sich da darüber aufregen? Der FCB, dass er irgendwie die letzten 3/4 Jahre katastrophalen Fußball spielt. Und nachher soll er sich jetzt über Thun aufregen, dass sie mit der B11 kommen, nachdem sie Meister sind, das erste Mal in der 123-jährigen Fußball.
Also, 128.
Also natürlich gehst du auf Ibiza und hast auch vielleicht noch Restalkohol im Blut.
Also sorry, das ist so bünzlihaft, überhaupt über das zu reden. Also sorry, wenn du als aufsteigender Meister wirst, dann kannst du mir auch die 3 letzten Matches vorgeben.
Ja.
Wirklich, also es ist mir eigentlich alles egal. Sie können machen, was sie wollen, haben sich den Meistertitel verdient und die anderen Teams müssen halt für sich selber schauen. So einfach ist es.
Es ist einfach eine Mode geworden, wo ich ganz ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, dass man permanent auf das Ibiza rennen muss. Was man jetzt, wenn man jetzt ein Grümpelturnier gewonnen hat oder einen Aufstieg mit Vaduz.
Es war Mallorca, Tommy. Dazu war es noch
Mallorca. Ja, es war Mallorca, jetzt gehen wir auf Ibiza. Man macht sich alles nach, man hat das Gefühl, wir sind jetzt die Grossen, jetzt müssen wir auch auf Ibiza gehen.
Thomas wird nach Southampton oder nach Leicester oder nach
Leeds. Das
ist
viel schöner, alles viel spannender, wenn die ewig gleichen Club und alles zusammen. Soll jetzt machen, sind jung. Ja. Diskussion ist im Prinzip läppisch, aber ich finde es auch Kindergarten, Ewigsgarten, Davonhäuseln. Du kannst doch das auch nach der Saison noch machen. Nein, dann hat man Ferien, dann ist wieder Ferien viel wichtiger. Kannst ganz normal nach der Saison machen.
Ja, aber du hast zwei Wochen im normalen Sport, hast zwei
sie
Wochen Ferien.
Thun ist jetzt einfach ganz gut beraten. Ganz gut beraten. Bei allem, mir ist alles immer schön und recht und gut, wenn es um Thun geht. Thun hat von den letzten 6 Spielen 5 verloren. Thun ist ganz gut beraten, die letzten 2 Matches, die hinteren führen zu nehmen. Man kann nicht so etwas abschenken. Auf dem geht man vor. Nein, es geht
Thomas,
um Professionalität.
Übrigens, sie haben mit einer B-Mannschaft gespielt und sie haben sich in Sion besser verkauft als manche Mannschaft vorher.
Also wenn du das jetzt als gut verkaufst.
So, wie sie den Match hätten verloren oder wie sie den Match so oder so gewinnen, wenn sie mit der besten Mannschaft wären antreten, ist überhaupt nicht gegen der Fall. Es war in Sion bei formstärksten Mannschaft.
Sie
es war ein 0-2 gewesen. Es war anständig gewesen.
Sie sollen jetzt einfach die hinteren führen und die letzten 2 Matches anständig bestreiten. Das ist ganz, ganz
was
entscheidend.
Also der erste haben sie auch schon anständig bestritten, Thomas.
Ja, sie haben keine Chancen gehabt gestern.
Ja,
ist
ja.
Aber natürlich, du hast ja du musst dir vorstellen, du willst ja anständig, aber wenn der Druckabfall, ja, der Spannungsabfall,
ist alles gut. Ich nehme jetzt ein bisschen Gegenposition ein, das muss ja auch mal ein bisschen sein. Es ist jetzt alles gut, wenn es um Thun geht, ist alles immer super und irrsinnig und lässig. Ist alles
aber
gut.
Also ich würde es auch, alles wenn es der FCZ wäre. Also oder der GC oder...
Ja gut, aber die Gefahr, dass die auf einen Grund haben, auf Ibiza zu gehen,
eben, höchstens, wenn sie Meister geworden wären.
Sie sich im Elend ertrinken.
Oh, sorry, ja. Ist das nicht eine Henne von uns Journalisten konstruierte Diskussion jetzt wegen Thun und Ibiza? Ich meine, also aus Basel hätte ich nie etwas gehört.
Nein, ich auch nicht.
Also irgendwie, oder irgendwie auch von den anderen Konkurrenten hätte ich nichts gehört. Die Diotolo, wenig überraschend, hat übrigens Thun auch noch.
Ja, natürlich hätte ich seine Stelle auch verteidigt.
Aber mit also sorry, das ist,
ja, sehr
ist,
auch.
Ist, ist viel heisse Luft.
Nein, das glaube ich jetzt nicht einmal. Sondern wenn, du hast natürlich auch als FC Basel 0,0 Grund, um dich darüber beklagen, was du machst, wenn du selber so einen, voilà. Was der Dings gesagt hat, der Loris, eine lausige Saison spielst. Oder? Das ist natürlich diskussionslos richtig, aber nochmal einfach immer auf das Ibiza gehen. Falten ja dann nichts Schlaues sein.
Könnt ihr mal Vorschläge machen ab nächstes Jahr?
Genau.
Die Westen.
Genau.
Dominik, Ibiza hin oder her. Ich meine, bei Sion haben dann trotzdem Hairisi, Lukembila, Nivokasi, das sind drei Stammspieler, die gefehlt haben. Okay, vielleicht lag es dann auch am Gegner am Niveau, aber man merkt bei Sion dann nicht, dass irgendwie der große Abfall ist und besonders eben in der Defensive jetzt die ganzen Spiele ohne Gegentor. Also man hat sich dann schon verdient jetzt mit der Leistungssteigerung, dass man irgendwie auch direkt Dritter werden könnte und gar nicht mehr darauf achten muss, was in dem Cupfinale unter Umständen passiert.
Absolut, ja. Und ich meine, Botelli ist auch so ein Beispiel. Ich habe jetzt der Superjoker, hat jetzt das mal von Anfang an gespielt, hat sein 7. Goal geschossen, zuerst eben, wo er nicht Joker ist, vor 6 als Joker. Er ist auch so ein Fall. Also er hat es ja fast ähnlich gemacht wie der Dominik Pech. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Er hat ja in seinem Vertrag, er ist ausgelähmt von Gladbach, Sio hat eine Kaufoption. Tut man schon lange darüber, wer weiss, ziehen sie sie. Ich glaube, so etwa bei 3-3,5 Millionen spekuliert man. Das ist also relativ viel Geld für einen Spieler, der jetzt eigentlich nicht Stamm war. Aber wo ich finde, in dem Match einmal mehr sein riesiges Potenzial gezeigt. Das ist wirklich ein spannender Schweizer Stürmer.
Aber würdest du machen, 3 Millionen sagen?
Ich würde es machen und ich glaube, der Constantin hat ihm auch schon gesagt, er will es machen, weil wir müssen mal auf den Jubel schauen. Er zeigt auf die Zio-Wappen und
ja,
zeigt
ja, gut,
dann,
das.
Nein, warte, Thomas. Und er zeigt dann so, Zeigefinger gegen einen Bogen, so à la, ich werde hier bleiben.
Ja, der mit dem Liebling zeigen, mit dem Logo zeigen.
Schau den Jubel als Gesamtkunstwerk an. Das ist für mich eine klare Botschaft.
3 Millionen Fußballer haben aufs Logo gezeigt und 2.999.000 haben den Club nachher gewechselt. Also das ist jetzt noch kein Argument für das.
Aber er wird ja bleiben. Also das ist ja
aber die 3 Millionen muss man machen, weil das ist ja immer noch ein viel, viel billiger umgerechnet als der Käse, den er gemacht hat mit dem Balotelli. Oder? Also das ist eine Investition.
Oder Mirandschuk hat der Case, oder der Ross. Also.
Ja, der hat auch ein bisschen Pech gehabt.
Ja, es gibt, glaube ich, genug Beispiele.
Genau. Geld, das ist jetzt Geld, wo er wirklich, und das ist ein junger Spieler mit riesigem Talent. Also er wäre fast blöd, wenn er es nicht würde machen.
Das könntest du wahrscheinlich schon im Sommer für 3,5 Millionen auslösen und gleichzeitig nachher für 5 verkaufen.
Ja, vielleicht.
Hättest wahrscheinlich sogar die Käufer, die das würden.
Ricardo Rodriguez, Thomas, hat ein Interview gegeben bei unseren Kollegen im Blick und hat bestätigt, man hat sich im letzten Sommer mal unterhalten mit CC, mit BC, genau. Hat dann nochmal betont, dass im Wallis gut gearbeitet wird und vielleicht wird es ja im Sommer nochmal Gespräche geben. Wäre das einer, der Sion gut tun würde oder geht es so, es geht nicht in die komplette Balotelli-Ecke, aber wo man so sagt, okay, der ist vielleicht ein bisschen über den Zenit für den, was er dann unter Umständen verdienen könnte. Man sollte doch lieber bei dem bleiben, wo man jetzt so aktuell so ein bisschen ist, dass man relativ vernünftige Transfers tätigt.
Ja, gut, das heisst ja nicht, dass der Ricardo Rodriguez ein unvernünftiger Transfer ist. Ich meine, er ist ja nicht bekannt als schwieriger Spieler.
Er ist eher finanziell unvernünftig, ja, unter Umständen.
Er ist ja nicht Kategorie, in dieser Beziehung Kategorie Balotelli. Die Frage ist natürlich, ist einfach ein Abwägen, was komme ich über mich von so einem Spieler. Wie alt ist er? 33? 34?
Vor allem, Thomas, was spielt er?
Ja,
was spielt er?
Linke Verteidiger.
Ja, aber dort hast du nie als Hefti. Hat am drittmeisten Einsatzzeit. Ja.
Nein, du brauchst auf der...
Also eigentlich brauchst du ihn nicht.
Das Problem ist die Frage, die du stellen musst, ist der Rodriguez ein Führungsspieler? Nur weil er jetzt 140 Ungrad Länderspiel hat, ist er ein Führungsspieler? Nein, ist er selbstverständlich nicht. Also was kann er dir bringen, wirklich für eine Mannschaft, bringt er die neue Impulse? Das sind die Fragen, die sich der Vater und der Sohn ganz nach dem überlegen.
Und ich meine, er bringt natürlich ganz viel fußballerische Qualität. Also nicht falsch verstehen, oder? Das allein ist eigentlich schon ein Upgrade. Es ist ja auch kein Zufall, hat in der Schweiz immer noch keinen besseren Linksverteidiger gefunden als er. Und ich meine, wenn er spielt, bestätigt er das immer wieder. Also er hat im zweitmeisten Länderspiel nach dem Granit Xhaka und wird sehr wahrscheinlich noch ein paar dazu, es werden noch ein paar dazu kommen, mindestens eine WM. Aber der Nias Hefti spielt absolut gute Saison. Wenn man Sio sieht, dann sieht man, wie wichtig die zwei Außenverteidiger sind, der Lavoschi und der Hefti. Das sind dynamische Verteidiger, die sich immer wieder weit führen ins Offensivspiel einschalten. Und da habe ich einfach bei einem älteren Ricardo Rodriguez meine Zweifel, ob er die Rolle noch erfüllen kann.
Man muss aber sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Hairisi, Chronik oder Hefti anguckt, also wenn ich Sportchef in der Super League wäre, dann würde ich nur mal Lavanchy aus Altersgründen vielleicht ein bisschen weniger, aber ich meine, es ist ja noch gar nicht gesagt, ob die überhaupt in Sion bleiben bei der Leistung.
Ja gut, die anderen zwei sind Innenverteidiger. Vielleicht kannst du drauf kommen, mit dem Rodriguez in der Innenverteidigung zu spielen. Weiß ich nicht. dann beim Ziegler ist es irgendwann schon noch so einigermaßen aufgegangen.
Ja. Gut, wenn, was kannst du sagen, ist, dass in dieser Liga kann der Rodriguez wahrscheinlich noch etwas shooten bis 40.
Mindestens, wahrscheinlich.
Schön gesagt.
Es ist sicher, du hast es angesprochen, Tilman, es wird sicher natürlich eine finanzielle Frage sein. Das ist klar, der kommt ja dann nicht für 100'000 Franken. Ja,
vor allem, wenn er dann in dem gleichen Interview über die Emirate noch gesprochen wird und er sagt, er hat sich schon informiert bei Kollegen. Wie es dort so ist, also meine, mit Seferovic hat sich schon informiert. Also wenn du mit den Emiraten konkurrenzieren willst, ja, dann wird es dann sehr schwierig.
Ja gut, aber ist jetzt einfach aktuell nicht unbedingt der beste Zeitpunkt.
Oder? Nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, aber ja, es ist, wenn es dann wirklich nur ums Finanzielle geht, hat dann Ding der Möglichkeit. Oder?
Es gab noch zwei weitere Spiele. St. Gallen hat 2-1 in Lugano gewonnen und Thomas, also zumindest die Schlussphase von dem Spiel war irgendwas zwischen Fußball und ich weiß auch nicht genau, irgendeine Kampfsportart. Das war extrem unterhaltsam.
Es ist sehr unterhaltsam gewesen, weil in der ersten Halbzeit kannst du eigentlich ersatzlos streichen. Und dann wird es dann irgendwann mal lustig und fährt spätestens an mit dem Hands-Penalty, wo St. Gallen zugesprochen bekommt, wo die mit der Trefflich kannst darüber unterhalten, was soll jetzt so etwas da Penalty geben. Also ich meine, das ist einfach nur noch schräg und ein Witz und ich weiß nicht, was alles.
Aber
also,
es ist schön, es haben sich, glaube ich, alle Trainer, Spieler, Kommentatoren darauf verständigt zu sagen, ich habe keine Ahnung mehr, macht und überrascht sind wir dann am Ende auch nicht, es versteht keiner mehr.
Nein, es verstehst einfach nicht mehr. Ich meine, was passiert? Da wird den Böhnen noch ganz leicht abgefälscht, das ist ein halber Brillball. Dann trifft der Böhle dann aus dem Lugano-Spieler den Delcroix aus einem Meter. Der Arm von dem Delcroix ist angelegt. Er hat da keine, wie man so schön sagt, Spannung drauf. Also der Arm bambelt sofort weg bei der kleinsten Ballberührung. Und dann kommt der VAR und hat das Gefühl, jetzt geht das anschauen und jetzt muss Penalty geben. Ich meine, wenn das Penalty ist, dann können wir aufhören mit Fußball.
Dann Lugano hat noch die Chance, Atizigi hält noch einen Elfmeter. Also es hat dann schon Action gehabt.
Ja, und dann kommt noch der zweite Penalty. Oder? Ich meine, Lugano hat ja das Spiel eigentlich im Griff gehabt. Und nachher kehrt der Match plötzlich, ist dann 2-1 dank dem Penalty, den der Gürtler rein tut. Und nachher gibt es das Gerangel zwischen dem Daschner und dem Papadopoulos, wo ein halber Ringkampf ist, mit Vorteil Papadopoulos. Lässt man weiterlaufen, der Schiedsrichter sieht es. Und nachher gibt es noch die Intervention von Stefanovic gegen den Steffen. Lässt der Schiedsrichter nicht auch weiterlaufen und nachher kommt der VAR und dann denkst du, jetzt muss er dann tut er aber zuerst mal das erste Foul beurteilen, weil es ist eigentlich ein Foul von Papadopoulos. Auch wenn der Taschen noch ein bisschen mitschafft, aber der Papadopoulos macht das, aus meiner Sicht ein Foul, wird nicht geahndet. Und nachher das leichte Zipfeln vom Stefanovic, wo der Steffen zu einer doch relativ spektakulären Sturzeinlage ausnutzt, das wird dann als Penalty gegeben. Und dann ist König, dass der Ziggy den Penalty relativ sicher hebt.
Aber Dominik, wir dürfen, glaube ich, festhalten, dass St. Gallen nicht mit dem Kopf allzu sehr schon im Wankdorf ist beim Cupfinale, sondern man also schon auch noch Aufstellungen, alle Spieler sind dabei und die Einstellung scheint auch zu stimmen. Da hat man gesehen, also die sind jetzt nicht so nach dem Motto, spielen jetzt noch ein bisschen Liga, aber das Wichtige kommt dann
erst. Ja, aber ich meine, es war ein extrem wichtiger Match für sie. Also es ist auch mal Platz 2 gegangen, wo sie sich damit haben gesichert. Ich glaube, sie haben seit November nie zweimal in Folge verloren, wenn ich das richtig gehört habe. Finde ich auch relativ erstaunlich, spricht für ihre Konstanz. Ja, sie sind ready und sie müssen ja ready sein. Also, diesen Match, diesen Finale wirst du einfach müssen gewinnen. Und sonst steht man in St. Gallen vor einer extrem schwierigen Zeit.
Also ich würde mir nicht vorstellen, in St. Gallen, wenn die den Cup-Finale verlieren, dann ist der Knupper so im Mark erschüttert. Mhm. Also ich weiß nicht, wie lange das würde gehen, um das zu überwinden. Aber das, wir haben jetzt ja nicht irgendwelche dunklen Geister malen. Also St. Gallen ist auch nicht definitiv Zweiter.
Nein, aber es ist jetzt sehr, sehr wichtig.
Es ist jetzt ganz wichtig gewesen. Also sie sind parat, sagen wir mal.
Es gab eine extrem unschöne Szene, Nino Weibel, der auf dem Rasen ausgerutscht ist. Ich empfehle allen, sich das bloß nicht mehr anzugucken. Es sieht wirklich ganz, ganz fies aus.
Weiß man eigentlich, was er hat?
Zu Zeitpunkt von der Aufnahme noch nicht, aber es sah übel aus. Dafür, Cupfinal ist natürlich, die Mannschaft ist noch in der Liga, hat man das Gefühl, aber rundherum drehen natürlich alle schon durch. In St. Gallen hat man sich dazu entschieden, dass man Tickets einfach nur am Stadion kaufen kann, was natürlich schon dazu geführt hat, dass die ersten morgens um 2 oder 2:30 mit dem Campingstuhl vor dem Stadion gesessen haben.
Großartig.
Und dass der zweite morgens um 5 gekommen ist und sich gedacht hat, ich bin sicher der Erste, und hat dann aber leider schon da einen schlafen sehen und warten, bis es dann morgens die ersten Tickets gab.
Wann ist das gewesen?
In den letzten Tagen.
In den letzten Tagen, so genau wollte ich es nicht wissen.
Es ist fast wie ein Losanuschi, oder?
Es ist eine ähnliche Szene, ja.
Und wie viele Fahrzeuge hast du uns das letzte Mal erzählt?
Das letzte Mal waren es 10 oder 11, genau, die schön gesagt. Im 10-Minuten-Takt dann von St. Gallen Richtung Bern fahren werden. Auf der einen Seite wird es ein schönes Fest. Wir haben noch das letzte Spiel, das ist das 3:3 zwischen Luzern und Servet. Will jemand dazu noch was sagen, bevor wir zum Ende kommen?
Machen wir Feierabend.
Machen wir Feierabend. Damit sind wir am Ende der 342. Ausgabe der dritten Halbzeit, aber noch zwei Hinweise für euch. Wir waren am letzten Donnerstag bei Mauro Lustrinelli in Thun, werden aber am 28. Mai schon wieder auf einer Bühne stehen und dieses Mal zum ersten Mal mit den Kollegen vom Blick, vom Forza-Podcast und mit den Kollegen von Sikora Giesler. Alle, die dabei sein wollen, in Zürich im Arthaus Le Paris. Den Link für die Tickets findet ihr in den Shownotes. Zweitens, am nächsten Wochenende ist die Super League vorbei. Und wir werden ein paar Awards verleihen. Wir werden wieder zurückgucken auf die Saison, die dann vorbei sein wird, vor den Barra-Spielen. Schaut doch auf unserem Instagram-Account dritte.halbzeit.podcast nach, wenn ihr auch mitmachen wollt bei den Awards, wenn ihr Vorschläge habt, Kommentare verteilen wollt. In den nächsten Tagen wird es da was geben. Und damit verabschieden wir uns heute mit einem Lied von Fritz und Gisela, das unser Hörer Christian uns geschickt hat. Er hat gesagt, das wäre doch ein Song, wenn Winterthur jetzt absteigen sollte. Könnte man das machen, nochmal als letzte Ehrung des FC Winterthur. Aber ich habe das Gefühl, das kann man auch einfach jetzt vor dem Spiel gegen GC morgen bringen, weil auch morgen wieder ganz viele Leute in Winterthur am Bahnhof stehen werden. Damit danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und bis nächsten Montag.
Am Bahnhof Winterthur, da steht ein Mann. Er trägt einen roten Velohelm und schaut den Fahrplan an. Er stellt sich vor, er wäre in Balzascona neben der Palme. Im Bahnhof Büffe Olte, er dann im Mann am Qualmen. Schon bald könnte er in Zürich sein und wäre dann gerade am See. Der Wasserstrahl in Genf hat er auch noch gar nicht gesehen. Stattdessen steht er da und schaut auf Tour. Am Bahnhof Winterthur. Am Bahnhof Winterthur. Am Bahnhof Winterthur, da steht ein Mann. Er kommt gerade von einer Velotour, eine Radlerhose an. Frau und Kind sind gerade am Kiosk, schlägt sie gehen kaufen. Der Mann schaut auf den Zeiger, legt das Leben ist ein Schlaufen. Das Leben hat kein Ziel, so wie Genf und das Pentorama. Das Leben ist nicht offen wie der Zug mit Panorama. Wollt ihr wohlen, Pontresina oder Chur? Am Ende land ich immer, immer wieder am Bahnhof Winterthur. Am Bahnhof Winterthur. Am Bahnhof Winterthur. Am Bahnhof Winterthur, da steht ein Mann. Er schwitzt ein bisschen und hat jetzt enge Velohosen an. Am liebsten würde er Zappenzellen lachen, Bier trinken. Stattdessen steht er da und tut ein bisschen stinken. Die Frau kommt zurück vom Kiosk, leck, das Leben ist ein Schlaufen. Das Leben ist kein Kiosk, wo du alles grad kannst kaufen. Das Leben, da ist der Scheiß. Dreht sich immer noch im Kreis. Dreht sich immer noch im Kreis. Dreht sich immer noch im Kreis. Und die Leidenschaft und Liebe pur. Am Ende land ich immer, immer wieder mit Mann und Frau und Kind am Bahnhof Winterthur. Am Bahnhof Winterthur. Am Bahnhof Winterthur. Die Bahnhofsur, die würde jetzt am liebsten abschlagen. Doch da würde niemand verstehen. Weil dann fällt die ja am Ende. Ein Uhr am Bahnhof Winterthur.